Wir stehen hier vor der Apple I Platine. Das ist also das erste Produkt, das die Firma Apple auf den Markt gebracht hat. Und das war ein Produkt, das damals gerade mal $666 nur gekostet hat, aber heute bei den Sammlern schon gerne mal für 100 bis 200, 250.000 Dollar versteigert wird. Die Geschichte beginnt natürlich sehr, sehr früh und die wollen wir ja auch heute ein bisschen erzählen, wie es eben überhaupt zu diesem Produkt kam. Denn da steckt ganz, ganz viel, ja, auch Aufbruchsstimmung aus dieser Zeit eben drin.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Ich gucke mal eben hier im Heinz-Lixdorf-Museumsforum, klebt ein QR-Code. Darunter steht genial und geheimnisvoll. Volltreffer. So heißt nämlich unser Podcast hier. Und wer durch das HNF schlendert, kann hier kurz schnell scannen und sich zu Folge 1 bis X durchklicken. Heute nehmen wir eine neue Folge auf. Wir, das ist zum Beispiel
Jochen Fiaff.
In seiner Funktion als
Geschäftsführer des Heinz-Lixdorf-Museumsforums.
Mein Name ist Stefanie Josefs, der Host hier bei diesem Podcast. Und wir stehen an einem Objekt. Also ich weiß gar nicht, ist es respektlos, Herr Fiaff, wenn ich sage, erstmal eher unscheinbar?
Ja, das ist ein bisschen respektlos.
Mist.
Weil wir tatsächlich hier genau in unserer echten und einzigen Schatzkammer hier im Museum angekommen sind.
Die Schatzkammer, also der Hauptschatz, der es ja jetzt ist, wie ich gerade gelernt habe, ist unter ziemlich dickem Glas verborgen, so ein bisschen schräg gestellt, dass man auch die volle Schönheit erkennen kann, ist so groß, ein bisschen größer als ein DIN A4-Blatt quer und da drauf sind kleine Leitungen und Metall und mich persönlich macht es jetzt nicht so nervös aus dem Stand, ehrlich gesagt.
Ja, also wir stehen hier eben vor der Apple I-Platine. Das ist also das erste Produkt, das die Firma Apple in ihrer Firmenkarriere eben auf den Markt gebracht hat. Und das war ein Produkt, das damals gerade mal $666 nur gekostet hat, aber heute bei den Sammlern schon gerne mal für 100 bis 200, 250.000 Dollar versteigert wird.
Also der Preis, ne? 666, the number of the beast, kann ja wohl kein Zufall sein.
Nein, das war natürlich ein Marketing-Gag, als er eben auf den Markt kam. Und
damit hat sich das Teil erstmal gut verkauft oder noch nicht so dolle?
Ja, also die Geschichte beginnt natürlich sehr, sehr früh und die wollen wir ja auch heute ein bisschen erzählen, wie es eben überhaupt zu diesem Produkt kam. Mhm. Denn da steckt ganz, ganz viel auch Aufbruchsstimmung aus dieser Zeit eben drin. Und das kann man eigentlich wunderbar genau an diesem Apple I erklären, der ja gar kein vollständiger Rechner war, weil man eben nur die Platine bekommen hat für $666 damals. Was auf der anderen Seite natürlich für einen mehr oder weniger vollwertigen Computer, zwar noch ohne Tastatur und ohne Monitor und ohne Speicherlaufwerk, war es trotzdem ein unglaublich preiswertes Gerät.
Jetzt mal, bevor wir in die Geschichte sehr tief einsteigen, Sie haben jetzt gerade gesagt, was dieses Objekt jetzt mittlerweile wert wäre. Wie kommt man an sowas denn überhaupt dran, Herr Fiaff, Connections?
Tatsächlich haben wir das übernommen ganz zu Anfang, als die ersten Kuratorenteams hier auch eine Sammlung aufgebaut haben. Und da gab es durchaus Anbieter von Sammlungen, wo man auch noch für einen überschaubaren Preis so eine Apple I-Platine mit übernehmen konnte. Und es ist tatsächlich, sind insgesamt nur um die 200 Stück produziert worden, also sehr, sehr selten. Man weiß nicht so ganz genau, wie viel davon noch erhalten geblieben sind. Wir wissen auch nicht genau, wie viele davon eigentlich noch funktionieren. Aber wir haben uns ja getraut vor 3 Jahren und haben die Platine mal angeschlossen, ein Netzteil, und haben dann festgestellt, ja, wir haben ein Original, das also auch zertifiziert ist von der Seriennummer. Und es ist sogar ein Original, das noch funktioniert.
Wer da Interesse dran hat und sich das genau im Detail angucken möchte, und ich bin wirklich nicht der Nerd, aber ich habe mir alle 3 Teile dieses Videos angeguckt. Das ist wirklich hochgradig spannend. Mein Lieblingspart, Herr Fiaff, ist da, wo die Tastatur massiert werden musste, auf das hier einigermaßen funktioniert. Also macht richtig Bock zu gucken. Auf dem Kanal über die Homepage des HNF kann man sich das anschauen. Produziert wurde es, ich behaupte mal ganz kühn, um irgendwie so in der Legende zu bleiben, in einer Garage, wie ja auch Heinz Nixdorf anfänglich geschraubt haben soll, dem Mythos zufolge. Ist so, ne?
Ja, das war auch hier gerade die Werkstatt, das Labor für Impulstechnik an der Kasseler Straße hier. Die ersten Werkräume, die waren sehr klein, hatten schon durchaus Garagencharakter, ja.
Und dieses Gerät kommt aus einer Garage in wärmeren Gefilden.
Ja, genau. Das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Wir sind so etwa Anfang der 1970er Jahre bis Mitte der 1970er Jahre. Und es hat sich hier etwas ganz, ganz Grundlegendes geändert. Und zwar, wenn wir nämlich auf diese Platine gucken, da sehen wir natürlich ganz viele integrierte Schaltkreise. Das sind in der Regel auch Logikbauteile, TTL-Bauteile. Die waren damals schon sehr weit verbreitet. Damit konnte man auch sehr viel interessante Projekte realisieren. Aber neu waren eben diese etwas größeren integrierten Schaltkreise da unten. Das waren nämlich die Mikrocontroller oder Mikroprozessoren. Das heißt, man hat eigentlich Anfang der 1970er Jahre gab es 2, 3 Firmen, die angefangen haben, solche Chips für relativ wenig Geld zu verkaufen. Und dann haben natürlich sehr viele Elektronikbuster, die gab es, die kamen alle so ein bisschen auch aus diesem Umfeld der Radioamateure,
Funker und so.
Der Elektronikbastler. Da gab es schon eine große Szene, auch in Kalifornien. Wir sind ja im Silicon Valley, im Umfeld der Stanford University, wo es auch viele elektronikbegeisterte Menschen gegeben hat. Ja, und da gab es dann eben im März 1975 ist auch so ein Hobbyclub gegründet worden, der Homebrew Computer Club. Und das war der Treffpunkt, wo sich diese Elektronik-Nerds verabredet haben, um einfach zu zeigen, was haben die jetzt mit diesen verfügbaren neuen Elektronikbauteilen, ja, was konnte man damit eigentlich bauen? Ne?
Und das waren junge Männer, ich behaupte jetzt mal mit Jeans, mit Schlaghosen, mit langen Haaren bis auf die Schultern und länger und Koteletten.
Ja, auf jeden Fall. So. Voll Hippie-Zeit und nach der Überlieferung waren die auch gerne mal barfuß unterwegs, was ja in Kalifornien der 70er Jahre jetzt auch nicht wirklich überraschend war.
Das wird an der Pada schwierig, aber egal.
Aber durchaus also eine Mischung aus Hippietum, aber auch eben sehr hochbegabten, naturwissenschaftlich interessierten, mathematisch interessierten Menschen, die alle im Umfeld, entweder an Stanford selbst oder Berkeley, die anderen großen Universitäten in der Bay Area bei San Francisco, die da auch studiert haben.
Gibt es schon prägnante Namen, wo wir auch heute noch sagen, ach Mensch, echt?
Ja, einer der wichtigsten Namen in dieser ganzen Geschichte, auch bei Apple, zwei wichtige Namen, das war natürlich der Steve Jobs, den wir natürlich aus vielen, vielen Präsentationen kennen. Aber der technische Nerd war eigentlich der Steve Wozniak. Und dazu muss man sagen, Steve Wozniak war wirklich so ein Hochbegabter. Ne? Der kommt aber komplett aus dieser Szene. Das hat er schon mit seinem Vater gemacht. Der hatte so eine eigene Radiostation, hat also im Prinzip eigene Empfangsgeräte gebaut, hat mit Elektronik auch gearbeitet. Und was mich schon überrascht hat, hat 1963 mit 16 Jahren hat er einen Preis gewonnen. Und zwar hat er einfach mal im Rahmen eines Schülerprojektes hat er einen programmierbaren Taschenrechner gebaut. Das heißt, er hat also wirklich geguckt, mit 16 Jahren, ne, hat also geguckt, was gibt es so für Logikbausteine, was brauche ich dafür, hat das zusammengelötet und hat da dann den ersten Preis in so einem Schulprojekt-Entwicklungswettbewerb gewonnen.
Da konnte man schon ahnen, aus dem Jungen wird was.
Ja, da hat sich also auch schon gezeigt, dass er im Prinzip genau der richtige Mann war, um hier die verschiedenen Ingredienzien zusammenzuführen.
Wir haben jetzt zwei Steves, aber es gab noch einen dritten im Bunde.
Das dritte Gründungsmitglied bei Apple war Ron Wayne. Eine Firma musste gegründet werden, Steuern bezahlt und so weiter. Das war die Aufgabe von Ron Wayne, der am 1. April 1976 die Firma Apple angemeldet hat. Dieses Datum ist übrigens tatsächlich Zufall. Die Mitarbeit von Wayne dauerte allerdings nur wenige Wochen. Ihm war das Business zu unsicher, zu riskant das Produkt. Er hat sich nach kurzer Zeit seine Firmenanteile ausbezahlen lassen. Das waren damals ein paar hundert Dollar. Heute wären seine Anteile übrigens mindestens einen zweistelligen Milliardenbetrag wert, was vermutlich ziemlich an ihm nagen wird. Ron Wayne lebt heute abgeschieden in der Wüste Nevadas und wird von der Computer-Community etwas boshaft als Apples ewiger Verlierer bezeichnet. Er betreibt eine Homepage und verkauft Taschen und Tassen mit dem allerersten Apple-Logo drauf. Und er kann als Speaker für Firmen-Events gebucht werden. Ronald G. Wayne. The Man Behind the Apple Seed.
Und die beiden Steves haben dann das Ruder zu zweit übernommen und es gibt zum Beispiel einen Film, wo die beiden auf einer Computermesse, ich weiß natürlich nicht, wie viel Film, wie viel Fakt ist, aber wo die beiden auf einer Computermesse stehen und die Tore sind noch geschlossen und sie sind sich überhaupt nicht sicher, wie scharf die Leute auf ihre Produkte sein werden. Ist es Fakt, dass die erst sehr, dass es eine kippelige Geschichte war am Anfang?
Ja, am Anfang muss man ganz klar sagen, wir reden über 200 Exemplare von diesem Apple I. Das war auch nur was für echte Nerds. Ne? Also das war jetzt noch nicht kein Massenprodukt, wo man wirklich da in die Supermärkte rein wollte, sondern vertrieben wurde diese Platine eben vom Byte Shop. Das war schon auch so eine kleine Kette, die eben aber auch genauso, die hatten auch Taschenrechner und so verschiedene kleinere Geräte, nicht so hochpreisig. Ich denke, wirklich eine der Hauptmotivationen, vor allen Dingen für Steve Wozniak, war auch wirklich in diesem Umfeld dieses Homebrew Computer Clubs einfach auch zu zeigen, was er kann. Ne? Das war genau die Zeit und da waren Gleichgesinnte und da konnte er wirklich mit punkten. Ne? Da konnte er angeben. Ja? Er hat jetzt eine Maschine gebaut, die war noch ein bisschen leistungsfähiger, vielleicht auch als die anderen. Altair ist ja auch ein Rechner, den wir hier sehen in der Ausstellung. Es kommt auch genau aus dieser Phase, auch entwickelt von, ich sag jetzt mal, Bastern. Und dann haben die beiden, vielleicht auch zu dritt, das kann ich gar nicht so genau beantworten, aber die beiden haben auf jeden Fall in der berühmten Apple-Garage in Palo Alto gesessen und die Dinger zusammengelötet.
Also die beiden Steves waren so die beiden Brains. Dahinter sieht man hier auch im H&F ein sehr schönes Plakat. Der Apple I war dann von ein riesengroßer Erfolg, weil es das so noch nie gegeben hatte. Wie ging es dann weiter? Nach I kommt 2?
Ja, also man muss erstmal ganz klar sagen, es war natürlich kein großer Erfolg.
Im Nachhinein.
Die sind dann auch eben zum Byte Shop gegangen. Und also wie gesagt, der Wozniak hatte diese Maschine vorgestellt in dem Homebrew Computer Club. Und ja, dann der Byte Shop Besitzer war auch da, hat gesagt, ich kaufe sofort 50 Stück davon. Ne? Und dann kamen die an und haben ihm diese 50 Stück gebracht. Aber das waren wirklich nur die nackte Platinen. Und dann haben die da auch gefragt, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier nackte Platinen, also Elektronikplatinen verkaufen sollen. Und dann hat man eben überlegt, das sehen wir ja auch hier sehr schön, wir brauchen ein Gehäuse dafür. Ne? Also das, was dann schon mehr in Richtung dieser Computeranmutung geht. Ich brauche eine Tastatur, ich habe ein Gehäuse, da kann ich dann einen Monitor auch draufstellen. Da kann ich andere Sachen anschließen. Und das war dann auch eine Version mit Gehäuse, die dann auch in den Verkauf bei Byte Shop gegangen ist.
Ist es aus Holz und mit Aussparungen für die Tastatur und es sieht wirklich so retro aus wie kaum was anderes hier im gesamten H&F, finde ich.
Ja, aber es trifft die Ästhetik damals. Das war halt auch, das war erstmal nicht so wichtig. Das also das, digitale Herz hier, das war wichtig. Und das Drumherum, ja, das musste halt irgendwie funktionieren. Aber ganz klar mit den Leistungsmöglichkeiten, mit dem Prozessor und der, vor allen Dingen dem kleinen Speicher, war das kein Gerät, das großen Erfolg hatte. Deswegen hat man natürlich sofort überlegt, wie kann ich jetzt eine neue Version bauen? Und das hat gerade mal ein Jahr gedauert, bis dann im Juni 1977 kam dann der Apple II raus.
Der Apple II ist ungefähr so 3 Meter weiter links und da erkenne sogar ich den Apple, weil da auch das Logo, nämlich der Apfel in angebissen, oben drauf prangt.
Ja, genau. Und das ist jetzt das Gerät, das ein Jahr später schon auf den Markt kam. Und hier erkennen wir eigentlich die Form, wie sie eigentlich sehr, sehr üblich war in dieser Zeit. Solides Kunststoffgehäuse mit einer vernünftigen Tastatur.
Die diese Geräusche macht? Also das klingt schon auch noch sehr retro, aber es funzt oder hat gefunzt.
Ja, das war dann ein Gerät, der ist dann damals für $1,295, also schon deutlich teurer.
Fast doppelt so viel.
Verglichen mit anderen Computern, die in der Regel weit im fünfstelligen Bereich waren oder noch viel teurer, war das schon noch ein Schnapper. Ne? Und das war aber ein Gerät, da konnte man dann Floppy-Disketten anschließen als Speichererweiterung. Man konnte hier den Fernseher, den Monitor draufstellen. Es gab richtig Software, es gab Tabellenkalkulation, Spiele, Mathematikanwendungen. Also das war ein Gerät, das unheimlich erfolgreich war und dann überall ja auch verwendet wurde.
Vielleicht auch, weil man es wirklich verwenden konnte, weil der Apple I ist ja erstmal wirklich nur ein nackiges Rudiment, sage ich mal. Und das sieht schon richtig aus wie ein erwachsener Computer.
Aber was tatsächlich extrem wichtig war, weil es auch eine Unternehmensentscheidung von Apple war, man hat gesagt, okay, für diesen Computer, die Schaltunterlagen, die werden veröffentlicht. Mhm. Das heißt, die komplette Hardwarefunktion der Maschine hat man quasi mit dem Computer mit ausgeliefert.
Warum?
Ja, da kann man mal einen Moment drüber nachdenken. Dann könnte man ja sagen, dann baue ich mir den halt selber. Aber diese Gefahr war jetzt gar nicht so groß, weil das hier richtig eine Industrieproduktion war. Aber die waren auf einmal in der Situation, dass ganz, ganz viele andere, die vielleicht noch so aus dieser Bastler-Szene kommen, die haben angefangen, eigene Erweiterungen für diesen Apple II zu bauen. Mhm. Das hat man dann in Form zum Beispiel von so Controllerkarten, die konnte man in die Maschine reinstecken. Und damit hatte man auf einmal eine Farbgrafik, da hatte man eine Soundausgabe.
Und das war gewollt von Apple? Ja. Ah, okay.
Das war schon eine Firmenentscheidung von Apple, dass man sagt, wir wollen, dass andere Entwickler auch zusätzliche Hardware für dieses System entwickeln, weil es dadurch einfach mehr Funktionen bekommt.
Also gar nicht unbedingt den wirtschaftlichen eigenen Aspekt im Vordergrund, sondern ja so eine Demokratisierung, kann man das so sagen, oder ist das übertrieben?
Ja, das war halt immer schon eine Frage. Was lege ich eigentlich offen von meiner Maschine? Ne? Und Apple II war dann die Maschine, die wirklich richtig nach dem Computer aussah.
Das Toll. War
ein sehr, sehr erfolgreiches System. Fand auch den Weg hier nach Deutschland. Mhm. Und das war auch mein erster Computer, den ich in der Schule dann auch, dem ich begegnete. Und es gab da so eine Informatik-AG, Computer-AG. Und dann
wir ahnen, wer da mitgemacht hat, Herr Fiof. Ja,
und das war für mich total faszinierend, dass man auf einmal hier selber, man gab es dann Pascal als Programmiersprache, da konnte man eigene Programme schreiben, um Mathematikaufgaben zu lösen. Das war genau mein Ding.
Das nächste Produkt von Apple war die Lisa. Die deutschen Apple-Fans sagen Lisa. Lisa steht für Locally Integrated Software Architecture und war 1983 einer der ersten Computer, die so aussahen wie ein richtiger Computer eben. Mit Tastatur, mit einer Maus, einem Monitor, mit zwei Diskettenlaufwerken. Die Apple Lisa hatte ein Betriebssystem und kam mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Die Computerwelt war beeindruckt. Die New York Times schrieb, statt Befehle einzutippen, zeigt man auf Bilder auf dem Bildschirm, indem man ein von Hand geführtes Gerät, genannt Maus, auf der Oberfläche des Schreibtischs nah beim Computer herumschiebt. Während die Maus sich bewegt, bewegt sich der Cursor. Das ist der Pfeil, der auf bestimmte Stellen am Bildschirm zeigt. Das war revolutionär und viel zu teuer. Mit über $10,000 blieb die Apple Lisa in den Regalen stehen und wurde nach nur einem Jahr wieder vom Markt genommen. Fun Fact: Die Apple Lisa heißt vielleicht auch deshalb Lisa, weil Steve Jobs Tochter Lisa heißt.
Und dann natürlich der große Durchbruch, da gehen wir jetzt mal wieder hier oben hin, in unsere Star-Galerie, wo wirklich die Geräte ausgestellt sind, die dann ein großer Erfolg wurden. Und das war dann 1984 mit einer riesengroßen Kampagne angekündigt. Das war dann der Apple Macintosh. Das heißt, hier die Veränderungen sehen wir schon. Die Diskette ist mittlerweile kleiner geworden. Mhm. Jetzt nur noch 3,5 Zoll, nicht mehr 5 1/4. Mhm. Wir haben den Ur-Mac, hatte man noch einen monochromen Monitor, aber auch die Tastatur, die Maus, ein sehr innovatives Betriebssystem hatten wir da. Und da konnte man richtig tolle Sachen mitmachen. Also da kamen zum ersten Mal auch so ein bisschen die Kreativen auf die Idee, dass man mit Computern auch was Tolles machen kann. Man kann Bilder bearbeiten, aber man konnte zum Beispiel, das war damals ja der heiße Scheiß, dass man für die Druckvorstufe, dass man im Prinzip das Desktop-Publishing erfunden hat. Also dass man im Prinzip die Seiten für einen Druck digital mit einer Software erstellt hat und dafür war der Macintosh super geeignet.
Da hat sich damals so ein bisschen das so herausgebildet, dass der Apple-Computer der für die Kreativen war, so ein bisschen?
Ja, es ist so ein bisschen. Ne? Dadurch, dass man sehr stark auf diese grafische Oberfläche, auf eine einfache Benutzung, man musste nicht mehr Kommandozeilenbefehle eingeben. Das war ja bei dem Apple I, da mussten sie ja immer so Hexzahlen. Das war Maschinencode, den sie da eingeben mussten, und damit hier irgendwas macht die Maschine.
Bin ganz froh, dass ich heute lebe, merke ich gerade, Herr Fiof. Das geht doch deutlich einfacher alles voran.
Aber diese Übergangszeit, als auch die Benutzeroberflächen, die Betriebssysteme, eigentlich sich so entwickelten, wie wir das halt heute kennen und schätzen gelernt.
Sind wir hier an der Endstation unserer Apple-Zeitreise angekommen? Nein, Herr Fiof, wir können natürlich noch weiter hier an der Star-Galerie weiter wandern und wir werden immer jünger, je weiter wir nach links kommen, ne?
Ja, natürlich. Apple hat auch eine bewegte Firmengeschichte hingelegt. Das war dann ein Steve Jobs, der dann rausgeschmissen wurde bei Apple, eine eigene Firma gegründet hat. Irgendwann wurde diese Firma wieder gekauft von Apple und Steve Jobs kam zurück und hat dann eine super kreative Phase gehabt, die aber nicht mehr unbedingt nur die Computer anging, sondern dann ging es eigentlich... Ja, so richtig ging es los im Jahr 2001, dass sowas wie der iPod vorgestellt wurde. Ein mobiler Musikspieler, ne? Rein digital. Und dann ging es Schlag auf Schlag. iPhone 2007, iPad 2010, Apple Watch 2014. Das hat allerdings...
Schon so lange, unglaublich. Gibt schon 11 Jahre.
Ich habe es auch nicht mehr erlebt.
Okay.
Aber das war die große kreative Phase von Steve Jobs, wo er auch von den Desktop-Computern auch ganz andere digitale Experiences mit Geräten auch entwickelt hat.
Lassen Sie uns ein Schlusswort finden, Herr Fioff. Was macht die Marke Apple so outstanding? Sie haben eine Minute.
Also Apple ist, ich bin auch bekennender Apple-User.
Merkt man gar nicht.
Nein, also ich mag, dass diese Geräte heute auch wirklich technisch ausgereift sind. Ob es jetzt ein iPhone ist oder auch ein iMac oder auch die Laptops. Ich finde, man kriegt, sie sind teurer, aber man kriegt hervorragende Hardware, die wirklich hervorragend funktioniert. Und sie hat immer noch ein bisschen was Besonderes. Ne? Es hat immer noch den Charme, ein schickes Design zu haben, dass die Materialien vielleicht ein bisschen hochwertiger sind als bei der Konkurrenz. Schon, dass man sich so ein bisschen exklusiver fühlen kann.
Und Steve Jobs winkt von seiner Wolke oben runter und bedankt sich ganz herzlich.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.